Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, Jakobusbrief Kapitel 2, ab Vers 14, auf der Seite 934. Um euch herum oder in der Nähe liegen die Bibeln. Früher, als es noch keine Handys gab, da gab es so einen ganz bösen Spruch: Setz dich neben einen Christen, der hat eine Bibel, ja? Da fühlten wir uns als Jugendliche immer so schlecht, gell? Weil wir hatten gerade keine dabei. Nein, wenn es euch möglich ist, schlagt auf Seite 934, Jakobus Kapitel 2, ab Vers 14. Und wenn ihr gerade nichts aufschlagen könnt, dann hört zu. Ich versuche so vorzulesen, dass ihr das Wort Gottes an der Stelle mitbekommt. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt in dem Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen? Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, so ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben, der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mit deinem Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von denen beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ha, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du den nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube nicht mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Soweit. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du diese Worte, die du uns hinterlassen hast vor über 2000 Jahren, dass du uns hilfst, dass wir uns davon aufgerüttet wissen und geweckt wissen, dass du Teile davon in unser Herz sprichst und am Ende, dass Taten rauskommen. Nicht Taten aus Druck oder aus schlechtem Gewissen, sondern Taten aus der Beziehung zu dir, aus der Liebe zu dir, weil wir sagen, jawohl, wir wollen Dinge tun aus unserem Glauben heraus. Und dann, Herr, kann vieles Geniales entstehen. Danke dafür. Segne diese Predigt genau dafür und dazu. Amen. Ich muss zugeben, nach der Trauung gestern stehe ich immer noch so ein bisschen unter dem guten Einfluss einer Hochzeit. Ja, man hört diese guten Dinge, die so Gott für einen vorbereitet hat in der Ehe. Die Liebe ist so und so und die Liebe ist so und so und die Liebe ist so und so. Und denkst du, ja, das alles will ich, ja, genau so soll jemand mit mir umgehen. Und es wäre natürlich auch toll, wenn ich es so schaffe, mit dem anderen so umzugehen. Ne? Liebe ist geduldig, sie ist froh, sie schaut nicht nur nach dem eigenen, sie trägt nicht nach, sie meint es nicht böse, sie nimmt sich zurück. Und sagst du, ja, genau das soll jemand irgendwann mal über mich sagen. Das ist gut, da will ich hin, das ist klasse. Und in der Traupredigt habe ich dann auch, nicht in der Traupredigt, naja, in meinen Gedanken zu der Trauung habe ich gesagt, Leute, Liebe ist gut, aber noch besser ist diese innere Liebe, sie bekommt Taten, richtig? Es ist total super, meiner Frau zu sagen, du, ich hab dich total lieb. Aber noch wirkungsvoller habe ich über die Jahre gelernt, ist es, den Geschirrspüler zu leeren und die Küche zu putzen. Und wenn die dann um 10 Uhr nach Hause dann kommt in unsere Küche und das ist Picobello, und zwar nicht so, wie ich das als Picobello bezeichne, sondern wie sie das als Picobello bezeichnet, ist ein großer Unterschied. Ich sag dir, dann ist an so einem Abend alles möglich, ja? Da ist die Liebe da, da ist die Stimmung da, da ist einfach alles gut. Warum? Wenn das mal so passiert, ja, ihr könnt dann sie fragen, wie oft sowas passiert. Aber wenn so etwas passiert, hat letztendlich die Liebe Taten bekommen. Ich pralle ein bisschen weiter, ja, wenn ich aus irgendeinem Grund nach der Arbeit noch Zeit hatte und die Wohnung gesaugt habe, während sie nicht da war. Und dann kommt sie nach Hause und sieht, die Wohnung ist gesaugt. Also ich ernte mindestens 3 Tage lang gute Stimmung. Wenn das so passiert ist, ja, weil einfach der Liebe Taten gefolgt sind. Und dieses am Abend, Schatz, ich liebe dich und so, das wirkt überhaupt nicht so, wenn davor nicht Taten passiert sind. Also ein kleiner Tipp, wie Frauen funktionieren, ja. Bei Männern ist es angeblich auch ähnlich. Liebe ist super, aber ohne Taten ist das so, kannst du den Fernseher einschalten und dir einen romantischen Film anschauen, da sagen die auch die ganze Zeit, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber wenn jemand aus Liebe etwas für dich tut, das ist eine ganz andere Dimension, gell? Das wollen wir. Und das brauchen wir. Hier in dieser Bibelstelle ist der Jakobus auch ganz praktisch gewesen, gell? Er sagt, Leute, wenn es unter euch Menschen gibt, wenn ihr eine Nachbarschaft, Menschen, Flüchtlinge, Alleinerziehende, wen auch immer, wenn ihr Menschen habt und die haben eine Not, denen geht die Waschmaschine kaputt. Dann geh nicht hin und sag, ja, du, mir ist auch eine Waschmaschine schon mal kaputt gegangen. Ja, ist schrecklich, gell? Finanziell hat man nie damit gerechnet. Und jetzt geht das Konto 500 Euro in Minus, gell? Das ist schlimm. Wie soll man da noch leben? Übrigens, Gottes Segen, tschüss. Hilft niemandem, oder? Und übrigens, ich bin Christ und komme mal sonntags in den Gottesdienst. Boah, lass mich in Ruhe, ja? Also, das braucht keiner. Da ist der Jakobus sehr praktisch, ne? Vor 2000 Jahren. Und sagt, Leute, wenn ihr eine Not seht, kümmert euch. Und ihr müsst noch nicht mal den Herrn fragen, Herr, wen willst du schicken? Weil du stehst ja schon da. Also du musst nicht auf den prophetischen Eindruck warten, dass der Herr dir sagt, du darfst was tun. Jakobus sagt, du darfst. Und wenn du zu viel tun solltest, dann vertraue darauf, dass der Herr prophetisch zu dir redet und sagt, hör auf, ist jetzt zu viel. Du musst auch auf dich achten. Komisch, die manchen warten immer da auf den prophetischen Eindruck, ja, dass der kommt. Sagt, nee, nee, du darfst was tun, du hast schon mal die Erlaubnis. Wo du Not siehst, darfst du handeln. Und der Herr wird dich schon zurückrufen, wenn du in Gefahr bist, dich völlig zu verausgaben. Aber du darfst dem Nächsten helfen. Du darfst aus Glauben handeln. Das hat er sehr, sehr klar gesagt. Leute, wo Not ist, da müssen wir nicht beten, da dürfen wir handeln. Und der Herr wird es uns belohnen. Der Herr wird in seinem Segen kommen. Wenn du siehst, wirst du auch ernten. Das ist ein Prinzip. Das hat Gott vor Jahrtausenden installiert. Jeden Tag siehst du es in der Landwirtschaft. Wo gesät wurde, wird auch geerntet. Wenn du nicht Großzügigkeit siehst, Halleluja, du wirst ihn nie ernten. Das verspricht dir der Herr auch schon. Aber wenn du siehst, wirst du es auch ernten. Das ist eine Gleichmäßigkeit, das ist eine Gesetzlichkeit. Gesetzmäßigkeit, das ist so. Gott hat sich festgelegt. Wie bei vielen anderen Dingen auch. Physikalischen Gesetzen. Und hier spricht Jakobus, hey, Glaube ist total toll, aber ein Glaube ohne Taten ist ein tatenloser Glaube und er ist ziemlich tot. Wo nehmen wir unsere Taten her? Hey, wenn du da drin liest, wenn du da reinschaust, das ist wie Hausaufgaben ohne Ende. Meine Tochter, die hat so ein Hausaufgabenheft, ist relativ dünn. Und jeden Tag wird aufgemacht, dann ist die Frage, gibt es eine, zwei oder drei Hausaufgaben? An manchen Tagen gibt es gar keine, wird gefeiert, gell? Und ich finde, hey, die Bibel, wenn du da mal wirklich drin liest, ist auch so ein Hausaufgabenheft. Je mehr du liest, desto mehr merkst du, was du noch zu tun hast. Und das ist ja aber auch gut, weil in der Schule sollst du ja wachsen und dich entwickeln und das Wort Gottes soll uns auch dahin entwickeln, dass wir Gott immer ähnlicher kommen. Und wenn du da drin liest und am Ende sagst, wow, ich habe nichts mehr zu tun, habe ich Zweifel daran, ob du gelesen hast. Habe ich einfach mal Zweifel. Weißt du, und Gott ist nicht so einer, der dann sagt, du solltest, du hast nicht. Und am Ende gehst du raus von der Bibel lesen und sagst, boah, jetzt geht's mir richtig schlecht. Vorhin hatte ich einen guten Tag, jetzt habe ich Bibel gelesen, boah, jetzt ist alles irgendwie doof. Nee, dafür gibt's keine Punkte bei Gott, sondern Gott sagt, hey, ich möchte dir helfen und ich bin immer dabei. Ich komme quasi immer mit auf deine Baustelle. Wenn Gott von einer Baustelle in deinem Leben spricht, dann finde ich das Tolle, er steht schon da und hat schon die Handschuhe an. Er will sich in deinem Leben quasi dreckig machen, ja? Er will die Dinge anpacken, will die Dinge angehen. Er will, dass der Glaube gelebt wird und er ist dabei mit allem. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, hat sich die Hände schmutzig gemacht. Er hätte ja vom Himmel oben sagen können, leb deinen Glauben, tu was für deinen Glauben. Stattdessen ist er runtergekommen, hat mit Menschen gelebt, hat ihm das alles vorgelebt, gell? Ganz praktisch. Die Bibel sagt, in aller Versuchung, in aller Schwierigkeit, in allem versteht er uns, hat das alles durchgemacht. Hammer. Glaube braucht Werke. Bisschen knifflige Frage an dich. Kannst du dich vergangene Woche an etwas erinnern, was du aus Glauben getan hast? Wenn es nichts ist, brauchst du dich nicht schlecht fühlen, okay? Das ist so ziemlich normal. Wir sind so ziemlich in unserem, wir werden darauf erzogen, geschult, dass wir Dinge mit dem Verstand mal tun, gell? So, jetzt ist Montag, da stehe ich auf, da gehe ich zur Arbeit, dann mache ich Mittagspause, da mache ich meine Arbeit fertig, da fahre ich nach Hause. So, alles sehr, sehr logisch, alles sehr, sehr klar. Das Leben geht vorwärts. Aber was ist, wenn wir Dinge erkennen, die wir aus Glauben tun sollen, die Glauben erfordern, die über das hinausgehen, was wir normal tun? Vielleicht sagt Gott zu dir, hey, siehst du diesen einen Menschen, geh auf diesen Menschen zu und sag ihm zum Beispiel, Gott liebt dich. Oder geh zu ihm zu und sag, du, ich habe gehört, Sie haben eine kaputte Waschmaschine. Sollen wir mal zusammen nach einer gebrauchten schauen? Hochgeistlich, hochgeistlich, Leute. Das kann den Menschen über die Liebe Gottes viel mehr beibringen als 10 Predigten. Ja? Also wirklich. Das sind manchmal viel, viel geistlichere Dinge, die wir da tun können. Aber manchmal aus Glauben. Wo Gott zu uns spricht und sagt, hey, das ist mir gerade wichtig, mach das jetzt. Nimm dich dieser Sache an, tu das jetzt. Aus Glauben handeln. Aus Glauben heißt ja auch, Gott sagt es mir und ich weiß nicht, ob das klappen wird. Oder ich habe mich das noch nie getraut zu tun, aber Gott sagt ja doch, mach das. Und dann sagst du, okay Gott, ich habe da ein bisschen Angst, aber wenn du da schon mitgehst und mitmachst, ich mach das einfach. Und dann ist es aus Glauben. Aber ich warne dich, wenn du einmal dich darauf einlässt, Dinge aus Glauben zu tun, dann sagt Gott nicht, okay, du hast jetzt einmal in deinem Leben aus Glauben gehandelt, Häkchen dran, musst nie wieder machen. Das wird er nicht machen, sondern wenn du sagst, Gott, ich möchte Dinge aus Glauben tun, glaubensvoll, dann machst du das und dann gehst du so einen Schritt vorwärts, wächst du mit Gott in der Beziehung und dann kommt er gleich mit der nächsten Sache, gell? Er lässt nicht locker, gibst du einmal den Finger, nimmt er die Hand, ja? Und sagst, okay, jetzt hast du das aus Glauben erlebt und jetzt machst du den nächsten Schritt. Okay, jetzt hast du das gemacht und jetzt noch größer. Und dummerweise sind die Schuhe immer größer als das, was man eigentlich braucht. Man hat immer das Gefühl, ich bin in zu großen Schuhen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Er kommt immer mit den zu großen Schuhen. Und er traut es einem zu. Und oft kommst du an die Stelle, wo du manchmal auch einfach auf die Knie gehst und vielleicht sogar zusammenbrichst und sagst, Gott, was mache ich denn jetzt? Das läuft mir außer Kontrolle. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Sag Gott, gut, dann habe ich ja endlich mal Platz zu handeln. Wenn du nicht mehr kontrollieren kannst. Wir beherrschen ja gerne. Ne? Wir haben das ja so, Gott, du kannst alles tun, soweit ich es dir erlaube, ne? Solange ich das im Griff habe. Und Gott sagt, hey, gib mir auch mal Raum. Gib mir auch mal Platz. Vertraue du mir. Mit so vielen Dingen. Gott sagt, vertraue mir im Kleinen und du wirst Treue lernen und Dinge erfahren und es wird größer werden. und ich werde dir größere Dinge schenken. Vertraue mir. Glaube soll Taten bewirken. Und wer einmal aus Glauben handelt, diesen Weg geht, merkt schnell, dass er nachliefern muss. Dass er noch mehr Glauben braucht. Vielleicht sind es Dinge wie, hey, wir als pfingstlich, charismatisch, landeskirchlich liebende, baptistisch angehaucht, mennonitisch, wohlwollend, wie auch immer du uns bezeichnen willst. Ja? Hey, wir lieben Jesus und wir lieben die Bibel. Amen. Und den Heiligen Geist. Halleluja. Und Gott, den Vater. Und als Menschen, die mit Gott und der Bibel leben, da fordert uns Gott heraus, vielleicht mal für Kranke zu beten. Und du sagst, oh, das habe ich noch nie gemacht. Oh. Das ist aus Glauben, ne? Aus Glauben für einen Kranken zu beten. Das ist schon mal gar nicht so einfach. Oder ihm sogar zu sagen, dass du für ihn betest. Was kannst du? Du kannst gar nichts. Dein Gott ist groß, aber du bittest ihn. Und da können Dinge aus Glauben passieren. Du gehst auf ein neues Terrain. Oder betest vielleicht für jemanden, der arbeitslos geworden ist, dass er wieder Arbeit bekommt und sagst ihm auch, dass du für sie oder ihn betest. Hey, das ist aus Glauben. Dieses, oh ja, du bist arbeitslos, das finde ich auch schlimm. Hilft niemandem. Lass es. Das braucht niemand. Bemitleidet werden. Aber zu sagen, hey, ich bete dafür, dass Gott dich mit Arbeit versorgt. Dass Gott dich und deine Familie mit Arbeit versorgt. Ist wichtig. Ist in Gottes Willen. Ich bete dafür. Oder ich bete dafür, dass dein Geschäft läuft. Dass du Kunden bekommst. Dass du nicht pleite gehst. Ich bete dafür. Hey, das ist aus Glauben, gell? Glaube hat Macht, auch wenn wir in unserer Welt das nicht immer so vordergründig ist. In diesem neuen Ausglauben handeln, da müssen wir uns erstmal zurechtfinden, erstmal orientieren, weil oft ist es für uns etwas Unbekanntes. Aber für Gott ist es etwas Bekanntes. Wenn du Dinge aus Glauben tun willst, dann sagt Gott nicht, oh je, das ist ganz neu für mich. Der will jetzt was aus Glauben, die will jetzt was aus Glauben tun. Was mache ich jetzt mit denen? Da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Nein! Wenn du etwas aus Glauben tun willst, sagt Gott, ja endlich, hallo, endlich kommst du auf mein Schiff. Endlich kommst du auf mein Schiff. Jetzt lässt du mal dieses nur alles aus Ratio und Verstand und meine Möglichkeiten. Hey, meine Möglichkeiten, ja, Noah hätte nie die Arche gebaut. Mose hätte nie das Volk in die Wüste geführt und aus Ägypten raus. Diese Befreiung gibt's nie. So viele Dinge wären nie passiert. Noah, was machst du? Ich baue eine Arche. Noah, warum baust du eine Arche? Weil es hier noch nie geregnet hat. Und warum baust du jetzt 100 Jahre diese Arche? Weil Gott es mir gesagt hat. Und was hast du mit dieser Arche vor? Ja, da sollen alle rein, die gerettet werden wollen. Noah, hast du nichts zu tun, oder? Warum machst du das denn? Zu viel Holz. Bastelst du gerne nach Feierabend Schiffe? Noah, wir haben noch nie ein Schiff gesehen. Warum baust du eins? Ja, Gott hat mir einen Plan gegeben. Was für ein Plan? Er hat ganz genau gesagt, wie ich das machen soll. Die Abmessung. Heute weiß man, dass es die besten Abmessungen sind, um ein Schiff zu bauen. Hochinteressant, ja? Genau die richtigen Verhältnisse. Der hat aus Glauben gebaut. Was musste der sich von seinen Nachbarn anhören? Noah, gehst du mit auf den Geburtstag? Nee, kann nicht. Ich muss am Schiff bauen. Also dieses aus Glauben, ne, das klingt ja so schön, aber das ist manchmal, wo die Leute sagen, was machst du denn da? Was baust du denn da? Ich habe in Unterlagen gesucht, Rotkreuzhaus hier war mal zum Verkauf. Ein Hauskreis, 8 fromme Spinner aus Bad Dürkheim, ja, sind zusammengekommen, sind zur Bank gegangen und gesagt, wir würden gerne das Rotkreuzhaus kaufen. Fragt die Bank, wofür denn? Ja, für eine Kirche. Ja, wie viele 100 Mitglieder haben Sie denn? Haben Sie Kirchensteuer? Ist das finanziell fest? Haben die Leute ihre Häuser gepfändet vielleicht? Wie sieht es dann so finanziell aus? Was haben wir denn so? Wir sind schon 8 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reicht für eine Kirche. Es reicht. 8 Spinner haben gesagt, wir tun etwas aus Glauben, von unserem Geld, von unserem Einkommen nehmen wir den 10. und wir geben das in die Gemeinde und wir kaufen dieses Haus, damit die FCG-Kirche ein Gebäude, eine Kirche in Bad Dürkheim hat, weil es nicht 8 Leute, das waren ja teilweise Pärchen, das ist ja ein Gehalt oder sowas gewesen, ne? Das waren ja keine 8 Gehälter, das waren 8 Leute, hab genau nachgelesen, ne? Habt ihr nichts zu tun, kauft euch einen Schrebergarten oder irgendwas, ja, da draußen oder was macht ihr denn? Haben sie für 300.000 damals das Haus hier gekauft. Und dann gab es noch irgendwelche andere Leute in Deutschland, die waren noch nicht mal hier, die haben da ein Foto geschickt bekommen. Mehr haben sie nicht geschickt bekommen. Dann haben die gesagt, oh, in Bad Dürkheim, da gibt es schon 8 Spinner, die wollen eine Kirche kaufen und ein Gotteshaus errichten. Das ist klasse, das ist ein Glaubenswerk. Wisst ihr was? Wir unterstützen das. Da haben die in kurzer Zeit 100.000 Euro aus ganz Deutschland gesammelt und nach Bad Dürkheim geschickt und das haben die der Bank gegeben. Hat die Bank gesagt, oh, okay, es gibt schon 100.000 Euro irgendwie Verrückte auf eurer Seite, die das schon wollen und noch 8 Verrückte vor Ort. Naja gut, hat sich die Bank gesagt, unterm Strich, wenn wir es zwangsversteigern, kriegen wir ja eh unser Geld zurück. Ne? So, passt schon. Das war vor zehn Jahren. Aber ich sage, ey Leute, das sind Dinge, wo Leute geglaubt haben, wo sie im Glauben ein Werk gegeben haben. Übrigens, von den 10 Leuten ist keiner mehr in diesem Raum. Das heißt, die haben auch vertraut, dass danach andere Menschen kommen werden und da einspringen werden. Und es funktioniert. Warum? Weil die Leute sind nicht mehr da, aber Gott ist derselbe, gell? Und er ist ja immer noch da. Und jetzt kannst du sagen, wie funktioniert das denn so? Leute fragen mich manchmal, wie macht ihr das denn so? Sag ich, naja, frag ihn, wie er das macht, ja? Der kümmert sich dann schon und macht schon. Es ist nicht immer, also man kann es vielleicht kontrollieren, gell? Das ist ja das Unangenehme für uns Menschen. Wir würden ja gerne alles kontrollieren. Die Banken würden auch immer gerne alles kontrollieren. Wenn du denen sagst, ja, man muss Gott vertrauen und so, dann gucken die einen an, ja? Sonnenwende ist da oben. Hey, Gott vertrauen heißt unser gewohntes Verlassen, aber nicht verlassen sein, sondern wir lassen uns auf das ein, was Gott macht, was Gott vorhat, wie Gott handelt. Ich habe schon mit Leuten gebetet, die unfruchtbar waren, wo die Ärzte denen gesagt haben, der Mann ist unfruchtbar, die Frau ist unfruchtbar. Mein Klassenkamerad, ich mag die total, die haben mit mir studiert, die sind in Südamerika als Missionare und haben 4 Jungs. Und das Witzige ist, wenn die zum Arzt gehen, der attestiert denn immer noch, dass sie beide unfruchtbar sind. Weißt du? Und die sagen, ey, wir haben so 4 wunderbare Jungs. Die haben sich immer Kinder gewünscht und haben Gott immer wieder darum gebeten und haben irgendwann aber diesen Wunsch abgelegt, haben keinen Zwang mehr draus gemacht. Weißt du, haben einfach gesagt, Gott, wir wünschen uns das total, aber davon hängt nicht unser Glück ab. Aber wir legen diesen Wunsch in deine Hände und Gott, das, was Ärzte uns sagen, nicht unmöglich ist, das ist bei dir möglich. Und die haben 4 wunderbare Jungs. Und die lieben Kinder haben gesagt, hey Gott, du bist größer. Wir gucken ja manchmal, was ist uns möglich, ne? Was haben wir so für Möglichkeiten? Gott sagt, hey, vertraut mir mit den Dingen. Vertraue mir auch mit deinen Wünschen. Vertraue mir mit den Dingen, die dir wichtig sind. Werke aus Glauben sind oft neue Wege. Und diese neuen Wege sind riskant. Es sind oft die Werke, die Glauben erfordern. Sie sind nicht immer logisch. Die Risiken sind nicht immer abschätzbar. Oft befinden sich die Dinge außerhalb unserer Kontrolle. Aber da beginnt auch oft das Gottvertrauen. Wir geben Vertrauen an Gott. Und wir lernen immer mehr zu vertrauen als uns selbst. Leute, das ist so wichtig. Zu lernen, Gott mehr zu vertrauen als uns selbst. Das bringt ja keiner bei. Auf der Arbeit sagt nicht der Chef, ach, vertrauen Sie nicht auf Ihre Arbeit, vertrauen Sie auf Gott, wird schon am Ende passen. Ist nicht so üblich, ne? Der will sagen, stecken Sie die 40 Arbeitsstunden rein, geben Sie alles und am Ende sage ich Ihnen, wenn es nicht passt. Aber dieses, hey Gott, ich tue mein Bestes und bin fleißig, aber ich vertraue auf dich, von dir kommt alles. Alles, was hier wächst, alles, was hier gedeiht. Wir könnten auch in einem Land leben, wo die Luft verseucht ist, wo das Wasser verseucht ist. Wir könnten nichts. Unser Fleiß würde uns nichts bringen. So viele, was wir haben, ist einfach Geschenk. Wir haben es doch nicht verdient, dass wir in Deutschland geboren wurden. Hast du was dazu beigetragen? Hast du was dazu beigetragen, dass du hier geboren wurdest? Nein. Wir hätten auch irgendwo in der Sahara auf die Welt kommen können. Wir haben es nicht. Es ist einfach geschenkt. Es ist weniger die Frage, was konnte ich in der Vergangenheit, sondern was vermag ich alles mit meinem Gott in der Zukunft? Das finde ich so toll bei Gott. Er schaut nicht in die Vergangenheit und sagt, Mensch, also bei dir, ne, das Rennen ist gelaufen, sondern Gott schaut immer in die Zukunft und richtet sich auf die Zukunft mit uns aus. Und hier im Jakobusbrief wurden uns 2 Beispiele genannt und diese 2 Beispiele von 2 Menschen. Wer war das? Einerseits der Abraham und einerseits die Hure Rahab. Also wenn du denkst, du hast einen schwierigen Beruf, ja, die Rahab hatte wirklich einen schwierigen Beruf. Warum nimmt die Bibel diese Frau als Beispiel für Glauben? Für Handeln aus Glauben? Weil der Beruf schon, ja, also ich weiß es nicht, also ich hätte mir einfachere, der hätte auch reinschreiben können, sie war Bäuerin oder so, ne? Wäre ja auch eine nette Bibelstelle geworden. Aber hier nimmt Gott zwei Menschen, Abraham, an, ich sag jetzt mal an Männer, ne, so, einerseits, und dann die Rahab, ich glaube nicht nur an Frauen, aber auch, dieser Abraham, der hat so viel Vertrauen auf Gott gesetzt und hat gehofft, Gott, du gibst mir ein Kind, Gott hat es mir ja versprochen. Dann konnte Abraham nicht so ganz lange warten, gell? Oder die Frau hat Druck gemacht, man weiß ja nicht genau so. Da ist ein bisschen was nebenher rausgelaufen. Der hat ist mit der Sklavin ins Bett gegangen, da ist ein Kind dabei entstanden. Aber richtig glücklich wurde keiner damit, mit dieser menschlichen Lösung. Und so haben sie länger gewartet und hat Gott ihnen irgendwann diesen Sohn geschenkt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du mit 80, 90 länger noch wartest und dann dieser Sohn kommt, also reden wir von überhöhten Erwartungen an Kinder. Ich glaube, da waren ziemlich überhöhte Erwartungen an diesen Sohn. Weil der sollte alles reisen. Und dann 90 Jahre, da überlegst du dir 90 Jahre lang, was, wie wird er, was kann er dann alles? Wie fördere ich den? Ja? Also es muss ziemlich schwere Kindheit für den gewesen sein, so aufzuwachsen. Und ich glaube, der hat diesen Sohn fast schon vergöttert. Man könnte vielleicht heute übertragen, das war die Karriere von Abraham. Das war vielleicht sein Wohlstand, denn die Söhne bedeuteten auch den Wohlstand. Man könnte sagen, der hat einen Hammerjob gehabt mit super Dienstwagen und. Und das alles hat er sich irgendwie so zusammengebastelt. Und dann sagt Gott einen krassen Satz. Ich habe es dir geschenkt. Ja, stimmt. Ich habe es selber nicht machen können. Ich habe es dir geschenkt. Richtig. Du, ich will es einfach nur zurück. Ist doof, gell, wenn einer das Geschenk zurück will. Und Gott sagt zu Abraham, Abraham, das, was dir gerade so wichtig ist, vielleicht, Gänsefüßchen, gerade wichtiger als ich, dein Job, deine Karriere, das, was du erreicht hast, dein Häusle, was auch immer. Du, leg's mir einfach auf den Altar. Das Blöde bei Opfer ist, wenn du es verbrennst, ist es nicht mehr da. Ne? Du legst ja nicht etwas auf den Altar, damit es veredelt wird. Das ist danach kaputt. Das ist wie, wenn du einmal einen Brandschaden hast. Danach ist nichts mehr da. Also im Grunde genommen sagt Gott, nimm das, was ich dir gegeben habe und vertrau mir einfach. Mit allem, was du erreicht hast am Ende deines Lebens, vertrau mir einfach, leg's auf den Altar. Schon krass. Abraham redet nicht groß mit seiner Frau. Ich kann mir auch gut erklären, warum. Es ist schwer, der Frau das zu erklären, gerade was gerade passiert ist. Er nimmt den Sohn, geht morgens dann auf den Berg. Sohn fragt nach, hey Vater, wo ist denn das Opfer? Wir haben jetzt Holz, wir haben mich, aber irgendwie fehlt das Opfertier. Ach, Sohn, der Herr wird es schon richten. Und dann sagt die Bibel, dann legt er Abraham den Sohn auf den Altar und spätestens da hat er eine ziemlich dumme Situation. Ne? Muss er sich erklären. Vater, normalerweise lege ich nicht auf dem Altar, normalerweise gucke ich zu, wie wir ein Tierchen verbrennen und gerade lege ich auf dem Altar, was machst du denn da? Und der Herr, im Alten Testament siehst du das nicht so genau erklärt, aber im Hebräerbrief wird es erklärt. Und da steht nämlich, den Abraham hatte das Vertrauen, dass Gott den Sohn selbst von den Toten auferwecken kann. Also, ich habe auch schon Leute gesehen, die kränker wurden und gestorben sind. Und ich hatte nicht immer sofort die Erwartung, ist gar kein Problem, Gott kann sie ja wieder auferwecken. Ich war auch schon bei Beerdigungen und dachte auch nicht immer so, na, mal gucken, wann der Deckel aufgeht und der wieder raushüpft. Aber steht ja, der Situation war ja der Abraham. Welches Werk musste er dem Glauben geben. Zu vertrauen, mein Gott kann meinen Sohn wieder auferwecken, ist ein toller Glaube, gell? Aber den Sohn auf den Altar zu legen, alles zu machen, was nötig ist, das ist dem Glauben ein Werk geben. Ich finde, wir merken, wie knallhart das ist. Du kannst sagen, oh, ich fände es so toll, wenn der Nachbarin jemand eine neue Waschmaschine kauft. Es ist super. Ich bete dafür. Was ganz anderes, als zu sagen, ich nehme die 500 Euro, kauf dir eine Waschmaschine, dann habe ich nämlich die 500 Euro Minus und muss dann gucken nächsten Monat, wie ich es irgendwie zusammenschuster. Und erstmal habe ich ein Loch. Und vertraue darauf, dass Gott das irgendwie mit seinen Kanälen wieder verarbeitet und ich am Ende klarkomme. Ne, das ist dem Glauben ein Werk geben. Das hat der Abraham hier gemacht in einer krassen Art und Weise. Und Gott sagt, hey, dem Glauben ein Werk geben ist viel härter, als nur den Glauben zu haben. Aber wenn du dem Glauben ein Werk gegeben hast, dann bewegst du dich im Glauben auf ein ganz anderes Level. Gell? Wenn du das mal hinter dir hast, wenn du das mal erlebt hast. Den ganzen Weg auf dem Berg ist da kein Vieh, kein Opfertier, und auf einmal dreht er sich um und da ist ein Opfertier. Vorbereitet von Gott. Das ist schon übernatürliches Eingreifen und Versorgen. Das Vieh war vorher nicht da, sonst hätte er sich den ganzen Ärger gespart. Aber Gott versorgt, er schafft einen Ausweg, er schafft eine Lösung in dieser Situation. Und hier dieses dem Glauben ein Werk geben, Leute, das ist so hart. Aber billiger gibt es bei Gott nicht, gell? Nur den Glauben zu haben ohne Werke ist ein toter Glaube. Deswegen habt Mut. Lasst euch da ermutigen. Diese Frau, die hier erwähnt wird, die Rahab, ich weiß nicht, warum da nichts Schlechtes über sie gesagt wird. Ich meine, es wird gesagt, sie war Prostituierte, ja. Ich meine, das war so ein Beruf, wenn du an den Falschen gekommen bist, die haben dich gesteinigt. Also, ne? So, das war jetzt nicht, das war kein Gewerbe, das du damals anmelden konntest. Das war, du hast die Ehe eines Mannes gebrochen und eigentlich war da das gute Recht, dass du gesteinigt wirst. Also es war mehr wie nur Schwarzarbeiten und Kriminalität und zwielichtig. Das war ja damals richtig gefährlich für diese Leute. Diese Frau hatte diesen Beruf. Die muss ja unter inneren Druck gelebt haben. Und dann aber kommt in ihren Ort was Neues. Da kommen Menschen, die Israeliten, sie dienen einem Gott und das hört sie und die ist davon begeistert. Und sie sieht ihr Leben voller Schuld. Und dann sieht sie aber die Möglichkeit, diesen Männern Gottes, die im guten Auftrag unterwegs sind, Schutz zu geben und ihnen sie zu verstecken und ihnen einen Ausweg aus der Stadt zu geben, damit sie nicht zu Schaden kommen. Und sie nimmt das zusätzliche Risiko auch noch auf sich. Ich meine, wenn sie erwischt wird, ist sie auch tot, ja? Also von ihren eigenen Leuten, wenn du da Feinde versteckst bei dir. Aber sie hat erkannt, die sind für die gute Seite unterwegs und sie gibt den Versteck. Im Dritten Reich war das gefährlich, Juden zu verstecken. Wenn du da erwischt wurdest, da haben die nicht gesagt, ah ja gut, hattest du einen Ausrutscher, ist okay. Die haben dich da nicht in Ruhe gelassen. Leute, die das getan haben, die haben ihrem Glauben ein Werk gegeben, richtig? Wenn sie das aus Glauben getan haben. Die sind volles Risiko eingegangen, mit ihren Familien, Höfen, Wohlstand, allem. Volles Risiko, dem Glauben ein Werk gegeben. Irgendwie gibt es das auch nicht so viel billiger, gell? Es kostet immer, es hat einen Preis, es ist erstmal ein Minus auf der Rechnung. In der Hoffnung, dass Gott um die Ecke kommt und am Ende einen Ausgleich schafft. Aber erstmal ist ein Vertrauen. Und vielleicht ist es der Ausgleich auch gar nicht in diesem Leben. Das möchte ich auch dazu sagen. Weil sonst sind wir beim Wohlstandsevangelium. Ich tue was für Gott und er muss es mir wieder erstatten und dann bin ich noch reicher, weil ich mich mal getraut habe. Würde ich nicht so unterschreiben. Gott sagt, spätestens bei ihm haben wir dann die Bezahlung, wo die Motten und der Ross es nicht fressen kann. Na? Spätestens da haben wir die Bezahlung, die ist viel genialer und viel herrlicher, wie das, was wir hier irgendwie kriegen können und ansammeln können. Also ich würde es nicht immer nur irgendwie hier erwarten und sagen, oh, jetzt habe ich die Waschmaschine für 500 Euro Nachbarn gekauft, jetzt muss nächsten Monaten 1.000er bei mir im Briefkasten ohne Zettel liegen. So. Ich weiß nicht, wenn du darauf deinen Glauben aufbaust, könnte sein, dass du dann enttäuscht bist und dann diese Glaubenssache ganz lässt. Also du musst schon, ne, das ausgewogen versuchen zu leben. Diese Frau, die hat den Schutz gegeben und hat trotz ihrer komischen Vergangenheit vieler Fehler in die Zukunft geschaut und gesagt, ich mache für meine Zukunft was Richtiges. Hey, und da will ich euch ermutigen, Gott schaut nicht, was du bisher für eine Historie, Geschichte hattest. Das ist so toll bei der Rahab. Gott sagt nicht, oh, wenn die glaubensvoll gehandelt hätte, dann hätte sie doch vertrauen können, dass Gott sie versorgt und sich nicht prostituieren müssen. Oder? Hätte man ihr Vorwurf machen können. Na bitte, also jetzt macht sie auch fromm. Und gestern, was war das für ein Kerl gestern bei ihr? Gott ist nicht in diesem Vorwurfgeschäft, merken wir das? Und er sagt, hey, da ist eine Möglichkeit. Und diese Frau sieht den Glauben und handelt aus Glauben. Und Gott erwähnt sie. Trotz, mit allem, gell? Im Neuen Testament und im Alten Testament, in beiden Büchern. Es sind nicht so viele Frauen, die es in beide Bücher geschafft haben, aber die Hure Rahab, die hat es geschafft. Was für ein gnädiger Gott. Und wenn er mit ihr arbeiten konnte, dann kann er mit dir auch arbeiten. dann bist du genauso ein Werkzeug in seinen Händen, das er gebrauchen will. Die Frage ist doch nur, lassen wir uns gebrauchen? Das ist doch die Frage bei der Rahab. Lass ich mich gebrauchen? Ergreife ich Gottes Hand und sage, Gott, ich will glaubensvoll handeln, ich will Dinge lesen und was ich verstehe, ich will Schritte gehen. Ich will Schritte gehen, im Glauben, aus Glauben heraus. Gott, ich lege alles in meine Hand. Diese Frau hat wirklich ihr Leben in Gottes Hand gelegt. Ja? Ich meine, weniger war es das nicht. Unser Glaube soll unser Handeln bestimmen. Wir sollten Gott und die Menschen von ganzem Herzen lieben und entsprechend auch handeln. Die Frau, die hier hochgelobt wird, steht an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Bisher hat ihr Handeln sie eher von Gott entfernt oder ferngehalten. Nun aber entscheidet sie sich dafür, Gott zu dienen und seinen Diener zu verstecken, zu beschützen. Und das wird ihr hoch angerechnet. Gott verurteilt sie nicht. Er eröffnet ihr die Tür der Möglichkeiten. Und wer glaubt und entsprechend handelt, geht neue Wege. Er eröffnet sich neue Wege. Wege, die Glauben brauchen und das heißt Vertrauen auf Gott. Und ich will euch in diese Richtung ermutigen. Tu nächste Woche etwas aus Glauben. Hab kein schlechtes Gewissen, dass du letzte Woche nichts aus Glauben getan hast. Aber sei ermutigt, nächste Woche was aus Glauben zu tun. Was Kleines. Vielleicht jemand, der dir richtig auf die Nerven geht, als Nachbar, dem einfach mal irgendwas Gutes zu tun, dass er einfach, die Bibel sagt, ne, schüttet den Segen auf den Kopf der anderen, der Feinde. Wie schüttet man den Segen auf den Kopf der Feinde? Nicht, indem man draufhaut, gell? Vielleicht ein Kuchenbecken vorbeibringt und der, gell? Lass den Nachbarn mal schockiert sein. Ja? Verstehst du mal, was Glaubensvolles tun? Über den Schimpfen ist nichts Glaubensvolles, hast du letzte Woche schon gemacht, ja? Aber weißt du, was Lebensbringendes für die Menschen tun? Dazu würde ich euch ermutigen. Ich bete zum Schluss. Jesus, wir wollen Menschen sein, die in der Beziehung mit dir leben. Wir wollen Menschen sein, die Beziehung mit anderen Menschen leben und die aus Glauben handeln und die sich Dinge aufs Herz legen lassen von dir, was wir tun könnten und die das dann auch tun, die auch handeln und die wir sehen, wie du Segen daraus produzierst. Danke dafür, dass du so ein Gott bist und dass du uns da helfen wirst und dass du es belohnen wirst. Und hilf uns, wenn wir nächste Woche zusammenkommen, Zeugnisse, Berichte zu haben davon, was wir so getan haben und was du daraus Größeres machen konntest. Amen.